Interview mit Lukas von Crimson Light.
Herzlich willkommen, liebe Metalheads, zur 135. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Im Intro habt ihr es schon gehört, ich mache mal wieder ein Interview und zwar mit der Band Crimson Light bzw. mit deren Gitarristen Lukas. Einen wunderschönen guten Tag, Lukas. Geht's dir gut?
Mir geht's super, Markus. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin gespannt.
Ja, du, ich bin auch sehr gespannt. Vor allem, heute ist ja Happy Coincident. Also heute ist einerseits, wenn wir aufnehmen, Weltfrauentag. Oh. Und heute, vor einem Jahr, wenn das Internet nicht lügt, ist eure erste EP tatsächlich erschienen. Ist das nicht verrückt?
Das dürfte tatsächlich der Fall sein, ja. Ist da Zufälle über Zufälle?
Ja, also oh, ich habe das vorhin mal so nachgeguckt und dachte, ach, das ist jetzt ja echt ein wunderbarer Zufall, weil das gibt uns jetzt ja wirklich die perfekte Gelegenheit, mal darüber zu quatschen. Aber ganz am Anfang erstmal, du bist also Gitarrist bei Crimson Light und erzähl uns zum Einstieg doch gerne mal, wer sonst noch zu der Band dazugehört und ob man die Person vielleicht auch aus anderen Bands oder was auch immer kennen könnte.
Ja, also es würde mich tatsächlich ein bisschen wundern. Also jeder von uns macht irgendwie Musik, allerdings nicht in besonders großen Bands. Der Sänger Mel und ich haben vorher bereits zusammen Musik gemacht. Das war, oh Gott, lass mich lügen, 2016, 2017 haben wir uns kennengelernt. Ja, scheiße, Mel und ich haben dieses Jahr unser 10-Jähriges, ne? Muss man mal drüber nachdenken.
Oh, noch Happy Coincident.
Ja, ich sag's dir.
Ich schick Blumen, ne?
Gerne. Genau, damals noch als Neophyte. Also das war eine ganz wilde Mischung mit drei Gitarristen. Wir haben Power Metal zusammen gemixt, wir haben Heavy Metal zusammen gemixt. Da kam noch ein bisschen Prog dazu, ein bisschen Genty Stuff. Genau, das war unsere erste Erfahrung und das Projekt hat aber auch nur anderthalb Jahre gehalten. Also Projekt, das war schon eine richtige Band. So, wir hatten auch eine ganze Menge Auftritte in der Zeit. Nachdem sich das aufgelöst hat, haben wir dann über verschiedene Wege Crimson Light aufgebaut. Also das ist der Hintergrund von Mel. Ah nee, Moment, der hatte tatsächlich vorher noch eine andere Band namens Revendaria. Das war Power Metal im Stil von ein bisschen Halloween, Gamma Ray, Avantasia, Edguy. Du wirst vielleicht hier und da ein bisschen Priest hören. Ich glaube, es gibt bis auf ein, zwei YouTube-Versionen von irgendwelchen Singles allerdings keine weiteren Werke. Und übrigens, darüber kennen wir auch Tristan.
Ah, okay.
Tristan und Mel haben damals mal zusammen Musik gemacht. Und nachdem Tristan bei Revendaria ausgestiegen ist, hat er angefangen, Terra Atlantica aufzubauen. Fun Fact.
Ja, der Tristan ist auch überall gefühlt dabei. Ne? Ja. Also er hat ja auch vorher noch hier seinen Forsaken Hill gehabt und alles Mögliche. Wahnsinn.
Genau. Also die Metal-Welt, also ich habe ja auch eine ganze Zeit lang in Norddeutschland gewohnt, in Hamburg, jetzt wohne ich in Berlin. Die Welt ist relativ klein, man lernt sich sehr schnell kennen. Dann als nächstes unser Bassist Thies, der kommt ursprünglich eher aus dem Bereich Deathcore. Ja, doch schon, ich wollte jetzt gerade noch Metalcore anfügen, aber das eher weniger tatsächlich. Hatte ursprünglich eine Band namens, oh Gott, wie hießen sie? Ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf, scheiße.
Also hier steht Briars of Sin, oder? Ja, genau, Show Me a Leader.
Ja, genau, Show Me a Leader. So, das ist die, ich dachte irgendwie an Animals das Leader, aber nee, das ist eine andere Band. Genau, Show Me a Leader ist die ehemalige Band von Thies, die gibt's nicht mehr, die haben sich aufgelöst.
Also,
und
wenn er bei Animals as Leaders gespielt hätte und du gesagt hättest, ich glaube, die Bands kennt man nicht, das wäre aber eine gewagte These gewesen,
das,
muss ich sagen. Ne?
Das ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ja, stimmt. Nee, genau, Show Me a Leader war das damals und jetzt Briars of Sin. Auch noch nicht wirklich groß, würde ich sagen, aber die machen sich auf jeden Fall sehr gut. Die hauen irgendwie so gefühlt eine Single nach der nächsten raus. Hochqualitative Musik, wenn man auf Melodic Metal steht. Ja, nee, Deathcore ist es ja eigentlich hier nicht, sagen sie. Es ist eher Melodic Death Metal, aber ist auf jeden Fall sehr hart. Ja, dann haben wir Jonas, unseren Schlagzeuger, der, oh, ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich außer uns noch andere richtige Bands hatte, die man so nennen würde, aber er macht generell viel Musik, also neben Schlagzeug spielt er ja noch Gitarre, der spielt Bass, der interessiert sich so gefühlt alles. Ich glaube, das kam eher so durch verschiedene Schul- und Pfadfinderprojekte und ich glaube, in der Kirchgemeinschaft war er noch aktiv. Gute Frage. Also der ist, glaube ich, musikalisch am verzweigtesten. Genau, und dann haben wir unser neuestes Mitglied, den Alex, den haben wir seit Anfang des Jahres bei uns mit im Boot als zweiten Gitarristen, nachdem unser letzter Gitarrist Leif ausgestiegen ist. dachten wir uns, ja, machen wir jetzt mit nur einer Gitarre weiter oder nehmen wir uns eine zweite. Und irgendwie über eine von diesen vielen Musiker sucht Band, Band sucht Musikerseiten, haben wir dann Alex gefunden. Der kommt aus Winsenluhe, also auch nicht so weit weg von Hamburg. Genau, der kommt aus dem Bereich, ja, Classic, Heavy Metal, Thrash Metal, ganz viel Metallica, so in die Richtung. Kommt ursprünglich aus Mexiko und hat da super viel in Bands gespielt. Jetzt könnte ich dir aber auch nicht sagen, in was für Bands. Aber auf jeden Fall hat er schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und sein Instagram spricht dann auch irgendwie für sich. Genau.
Okay.
Das so mal zum Hintergrund der einzelnen Mitglieder. Genau.
Genau, wunderbar. Und jetzt könnte man sich ja fragen, welche Art von Musik frönt man dann? Weil du hast jetzt ja durchaus verschiedene so Stilrichtungen angesprochen gehabt. Aber Crimson Light machen dann ja am ehesten Symphonic Metal, würde ich mal sagen. Mit viel orchestralen Einschüben, ja, auch und mit großem Fokus auf Melodiebögen.
Das ist absolut korrekt.
Und wie kam es dazu? Also gab es jemals eine Option, musikalisch in irgendeine andere Richtung zu gehen? Oder war so von vornherein klar, wenn wir, also wenn ihr beide, du hast ja gesagt, du und Mel, ihr seid so quasi, ihr kennt euch schon von früher und habt das dann aufgebaut, war von vornherein klar, in welche Richtung das gehen soll? Oder gab es da irgendwann mal so Überlegungen nach dem Motto, lass uns doch vielleicht mal was machen, was wir noch nie gemacht haben?
Nee, eigentlich nicht. Also musikalisch würde ich sagen, dass Mel sich noch mehr in der Metal-Region ansiedelt als ich. Da wir damals aber sagten, lass uns mal weiter gemeinsam machen, war der Wunsch schon beim Metal zu bleiben. Also während Neophyte damals existierte, hatte ich meine Hochphase im Power Metal und habe da gefühlt alles hoch und runter gehört, was es irgendwie ging, was es irgendwie gab. Und nachdem Neophyte aufgelöst wurde, haben wir haben uns ein paar Freunde gesucht und haben hier und da ein paar Sachen probiert. Teilweise angelehnt an Edguy-Werke. Und irgendwie wurde das dann nicht so richtig viel oder wurde das dann nicht so richtig was. Dann hatte Mel hier und da mal ein paar Songideen, die irgendwie ganz cool klangen. Ich hatte ein paar Songideen, die ganz cool klangen. Und irgendwann hat er mir mal 5 Songs gezeigt, die eigentlich fertig waren. So, der Text stand irgendwie zum größten Teil schon. Die Songs selbst, also die Orchestrals, waren so größtenteils eigentlich fertig. Und meinte so, ey, hör dir das mal an. Was hältst du denn davon? Daraus ist tatsächlich die EP entstanden. Also die 5 Songs auf der EP sind schon nicht ganz, aber sehr akkurat seit 2018, 19 am Leben. So, die wurden natürlich noch ein bisschen überarbeitet, alles mehrfach aufgenommen, vielleicht hier nochmal ein bisschen Text angepasst oder sowas in der Richtung. Aber seitdem standen die Songs größtenteils. Und dann kam irgendwie auch noch Corona dazu.
Ach stimmt, da war was, ne?
Ja, genau. Und hatten dann eigentlich schon alles fertig. Wir hatten einen Schlagzeuger, wir hatten einen Bassisten. Ne? Thies kam damals zu uns, als Show Me Leader aufgelöst wurde. Und wir waren irgendwie ready, das alles an den Start zu bringen. Dachten so, ja, Symphonic Metal, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ne? Ja, also Power Metal ist cool, Symphonic Metal ist cool. Lass mal das irgendwie so ein bisschen zusammenschmeißen. Jetzt am Ende ist es doch irgendwie ein bisschen weniger Power geworden. Genau, aber irgendwie war das klar, dass wir gemeinsam in der Richtung bleiben. Ja, auf jeden Fall.
Und dann ist ja immer eine der größten, ja, Schwierigkeiten ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine große Herausforderung für eine Band, ein Projekt oder was auch immer, ist ja oftmals einen Namen zu finden. Weil man muss ja einen Namen finden, mit dem man sich einerseits irgendwie identifizieren kann und wo man auch was Bestimmtes mit ausdrücken kann. Darum Standardfrage, die es hier eigentlich immer gibt. Woher kommt dieser Name Crimson Light und was bedeutet das für euch? Wenn man jetzt ganz böswillig wäre, könnte man ja denken, ihr kommt irgendwo aus der Ecke von Hamburg. Crimson heißt Rot, Rotlicht, also geht's um den Puff. Aber darum geht's, glaube ich, nicht.
Nee, nicht im Entferntesten. Funny story, actually. Ursprünglich hieß die Band Elric. Also, genau, Elric ist der Nachname von 2 Brüdern aus einer Fantasy-Geschichte. Genauer gesagt, einem Anime namens Full Metal Alchemist. Wer jetzt diese Podcast-Folge hört und dem der Name nichts sagt, unbedingt schauen. Also wirklich ein Meisterwerk der Anime-Kunst. Wem der Anime was sagt, du hast einen guten Geschmack.
Okay, dann habe ich keinen guten Geschmack, aber ich kenne mich mit Animes auch nicht aus.
Das ist okay. Dann bist du gar nicht im Spektrum drin. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte über 2 Brüder, die in einer Welt leben, in der man könnte meinen, so ein bisschen die Realität von vor 100 Jahren widerspiegelt. Also wir finden uns in einem Land, in einem Staat, der sehr militärisch geprägt ist und in dem so ein paar Dinge nicht ganz Sinn ergeben, möchte man meinen. Es gibt so ein paar Machenschaften in den oberen Ebenen, die man als die man kritisch hinterfragen könnte. Und das der größte Punkt in der ganzen Geschichte, es gibt Alchemie. Alchemie ist eine Art Magie, die aufgrund von verschiedenen Kräften der Erde beruht. Beispielsweise in diesem Land die Plattentektonik wird dann benutzt, um Alchemie zu erzeugen. Beziehungsweise, ne, du hast das Prinzip des äquivalenten Tauschs. Das heißt, du musst immer etwas geben, um etwas zu erhalten. Ergibt soweit Sinn. So, und der Beginn der Story ist, diese zwei jungen Brüder, Alphonse und Edward, oder Edward und Alphonse, als Protagonisten der Geschichte, haben, wie es häufig in Anime beginnt, einen unglaublich schweren Schicksalsschlag. Sie verlieren ihre Mutter und als junge, intelligente, wissenshungrige Kinder verschlingen sie quasi jedes Werk über Alchemie und wie man eventuell einen Menschen wieder zum Leben erwecken kann. Ohne jetzt zu viel zu spoilern für die, die vielleicht Interesse haben, die Serie zu gucken, das könnte schwierig werden. Es gibt ein Gesetz in der Alchemie, das heißt, du kannst keinen Menschen transmutieren. So, du kannst dir zwar, also du baust ja etwas, also musst ja etwas geben, um etwas zu bekommen. Also kannst du zwar die Bestandteile eines menschlichen Körpers, die besorgen, ne, dann irgendwie Wasser und verschiedenen metallischen Inhaltsstoffe und was sonst noch so dazu gehört. Dann bekommst du ein Wesen heraus, was eventuell nicht an einen Menschen erinnert und er für Albträume sorgt.
Ja, klingt ein bisschen so wie ein Golem oder sowas in der Art, ne, wenn man jetzt in andere Richtungen denkt.
Könnte vielleicht daran angelegt sein, ja. Und genau, also die beiden Jungs stellen also fest, das funktioniert nicht und versuchen rauszufinden, was man dagegen tun kann. Denn jetzt ist das Problem, um diesen Menschen, also ihre Mutter, zu transmutieren, mussten sie noch viel mehr hergeben als die Bestandsinhalte, die sie sich besorgt haben, nämlich ihren eigenen Körper. Alphons, der jüngere Bruder, hat seinen Körper verloren. Und um seinen Bruder zu behalten, hat Edward seinen Arm und sein Bein hergegeben, um seinen Bruder an eine Rüstung zu binden. Das heißt, der eine rennt jetzt durch die Gegend und hat einen künstlichen Arm und ein künstliches Bein und der andere ist eine Rüstung. So. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel darüber gelabert. Aber das so grob, also grob zur Hintergrundgeschichte, was der Name Elric eigentlich ist oder wo der herkommt. Ne? Also genau, aus dieser Geschichte. Und jetzt gibt es die Herausforderung, dass zu der Zeit zwei der vier Mitglieder, also 50%, so eine große Klasse sind wir gar nicht, dass zwei unserer vier Mitglieder mit dem Namen gar nichts anfangen konnten, weil die mit Anime einfach nichts am Hut haben. Also weder mit dieser Serie noch mit dem ganzen Thema überhaupt. Und genau, das war schon ziemlich in Stein gemeißelt. Also wir hatten auch schon Logo-Designs vorbereitet und alles. Und dann mussten wir das halt schlagartig ändern und haben uns überlegt, okay, wie kann man das Thema weiter aufgreifen? Denn wir haben unser Namen ja nicht nur darauf ausgerichtet, sondern auch die Texte, ne? Hatte ich ja schon grob erwähnt. Also wollten wir irgendwas haben, was sich daran anlehnen lässt. Der Name Crimson Light kommt abschließend vom Stein der Weisen. So ein bisschen wie bei Harry Potter, der Stein, der unbegrenzte Macht verleiht. Und was ich vorhin meinte, ne, die eine Wahrheit im Full Metal Alchemist ist, du kannst keinen Menschen transmutieren. Die Wahrheit hinter der Wahrheit, es gibt noch eine zweite Wahrheit, das kannst du schon. Du kannst alles bekommen, was du möchtest, wenn du diesen Stein der Weisen hast. Nur dieser Stein der Weisen, um den zu bekommen, ist mit einer unheimlich großen Menge an Energie verbunden, die aufzuwenden ist, um ihn zu bekommen. Und dieses Opfer ist fatal.
Um nicht zu viel zu spoilern.
Ja, es ist ein, also so, das ist der große Plot-Twist, als die beiden Jungs herausfinden, was es eigentlich genau ist. Und hinter diesem Stein jagen sie her, um ihre Körper wieder zu bekommen. So. Und dieser Moment, wo sie herausfinden, was es eigentlich genau ist, wie sie dazu kommen, wie dieser Stein zustande kommt, ist haarsträubend, könnte man sagen. Genau. Und Crimson Light, ne, dieser rote Schimmer des Steins, steht quasi für, genau, das ist der Name. So.
Jetzt hast du tatsächlich mein Interesse geweckt, obwohl ich wirklich mit Anime und sowas gar nicht wirklich viel am Hut habe. Ich habe mal versucht, Chainsaw Man zu lesen. Kennst du das?
Ja. Also ich habe ihn nicht gelesen, ich habe ihn geschaut. Okay. Ich find ihn super unterhaltsam. Okay. Also oh Gott, wann, ich habe ihn geschaut, als er rauskam, das ist jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre her. Also die Animation, kann ich mich noch erinnern, war super, war unheimlich humoristisch. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das krasseste Werk der letzten 10 Jahre war, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das auf jeden Fall.
Ja gut, ich habe es mir halt als Manga bestellt, ne, den ersten Band. Und ich weiß nicht, ich habe auch als Kind halt nie großartig Comics oder Comicbücher gelesen, also auch jetzt nicht Marvel-Superhelden oder sowas. Und habe halt wirklich so, ich merke das halt immer, gar keinen Bezug dazu. Ich war jetzt auch letztens in Köln und bin da in so einen Comicladen reingestolpert. Ich glaube, jeder andere, der irgendwie einen Bezug zu sowas hatte, der hätte da sein persönliches Mekka gefunden und ich stand da nur so, ja, okay, wir stehen halt Comichefte, ne? So.
Ja. Also das war auch nie meins. Also ich habe bis jetzt auch keinen einzigen Manga gelesen, Schande über mein Haupt. Also vielleicht kommt der Tag nochmal, aber ja, genau. So, kann ich empfehlen, diesen Anime zu schauen oder den Manga zu lesen. Also es gibt 2 Anime-Serien, muss man dazu sagen. Der eine, der Original Fullmetal Alchemist, der löst sich sehr vom Manga. Der Brotherhood, der richtet sich danach aus. Also, genau.
Klingt schon mal sehr spannend. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, weil schon, eigentlich wollten wir ja über die Band sprechen, aber macht ja nichts. Es ist ja immer schön, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen darüber hat, wo ein Bandname eigentlich herkommt. Hm. Mir war schon klar, dass es nicht mit dem Rotlicht in Hamburg zu tun hat, aber.
Ein Glück.
Ich fand es als Idee ein bisschen witzig, mal zu fragen. Hat ja nichts damit zu tun, wahrscheinlich.
Also, spannender Gedankengang auf jeden Fall. Hab ich so jetzt auch noch nicht gehört. Also, wobei, du wärst überrascht, womit man uns bis jetzt schon in Verbindung gebracht hat.
Aha, wieso, was denn?
Keine extrem abwegigen Dinge. Aber kennst du das, wenn du eine neue Band kennenlernst und du überlegst so, an welche Band könnte die dich erinnern, die schon existiert? Und jetzt spielen wir ja Symphonic Metal, der, ich würde behaupten, irgendwie an Camelot und Serenity angelehnt ist.
Ja, würde ich mitgehen.
Ne, also tendenziell eher knackig und eingängige Songwriting-Stile. Und dann kamen, was kamen für Beispiele? Hammerfall haben wir gehört, Stradivarius haben wir gehört. Aha. Wir haben Any Given Day gehört.
Oh.
Das ist auch irgendwie ganz weit weg. Also,
Cannibal Corpse war aber nicht dabei.
Nee, man, das wissen noch nicht. Also wir haben ja mit unserem Bassisten Thies haben wir jetzt Growls mit am Start. Dementsprechend könnte man vielleicht Parallelen zum Deathcore-Genre irgendwie schließen. Aber so häufig kommen die noch nicht vor und so hart sind die Gitarrenriffs noch nicht und so tief sind wir auch noch nicht gestimmt. Und Blastbeats gibt es auch noch nicht zu finden. Aber mal gucken, wird das kann auch, ne?
Ja, so Camelot hätte ich auch gedacht, durch diese melancholische Grundstimmung. Ne? Also Camelot haben ja schon immer jetzt nicht den typischen europäischen Power Metal gemacht. Ich meine, klar, sie kommen ja auch in ihren Ursprung aus Amerika. Aber sie haben ja, finde ich, seit einer sehr langen Zeit diese Grundmelancholie in ihrem Sound. Und den kann man, glaube ich, auch gerade in dem Titeltrack eurer EP sehr gut wiederfinden. Also in Dark Wings of Alchemy schwingt in meinem Ohr auch so diese düster melancholische Grundstimmung mit, die ich auch sehr gerne mag, weil ich mag auch gerne fröhliche Musik, sowas wie Halloween oder so, ist auch immer sehr schön. Aber so eine gewisse Grundmelancholie, die spricht mich dann doch immer an, weil ich finde es auch so ein bisschen befremdlich, wenn man halt jetzt, mein Lieblingsbeispiel ist da immer Freedom Call, ultra fröhliche Musik macht und dann irgendwas von Schlachten und Blutvergießen singt. Das finde ich ist immer so ein bisschen, das geht so diametral auseinander. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe auch eine Zeit lang sehr viel Freedom Call gehört. Das war maßgeblich in meiner Hochphase des Power Metal, also 2017 bis 20 rum. Muss aber sagen, ich höre sie immer noch ganz gerne mal, aber halt zwischendurch. Das ist mir zu happy. jetzt habe ich vor kurzem auch eine Band kennengelernt. Fellowship heißen die. Ich weiß nicht, ob die du kennst.
Oh ja. Ja, klar, kenne ich die.
Also die zum Beispiel, die sind mir auch einen Ticken zu happy, wobei ich aber sagen muss, das ist so, also die Energie ist so cool umgesetzt, dass es Spaß macht. Also da ist melodisch so viel, also gleichzeitig ist es gerne mal auch ein bisschen schnell, oder wird es schnell auch mal anstrengend, so ein bisschen wie bei Dragon Force, muss ich sagen, weil es passiert einfach so extrem viel. Aber zwischendurch finde ich es immer wieder mal sehr geil, ja.
Also wenn du sowas wie Fellowship magst, habe ich eine glasklare Empfehlung für dich, falls du es nicht kennst, Memories of Old.
Memories of Old, nee, der Name sagt mir tatsächlich gar nichts. Da muss ich direkt mein Handy anschmeißen.
Und das also da haben wir, mein Kumpel Mike und ich machen ja immer eine Folge zum Album des Monats und Mike hatte mir es aufgebürgt, dass ich das hören musste. Und ich konnte es wirklich nicht so recht in Worte fassen, was ich empfunden habe, als ich den ersten Song des Albums gehört habe. Never Stop Believing heißt er. Und das ist wirklich happy as happy can, kann ich nur sagen. Fellowship ist, glaube ich, eine ganz gute Vergleichsreferenz dafür.
Wird direkt mal abgespeichert.
Sehr gut.
Was mich im Bereich der positiven Metal-Musik kürzlich noch sehr abgeholt hat, war Theocracy.
Oh ja.
Absolut.
Das ist dann ja aber auch aber stark religiösen Themen ist das dann ja auch. Ne?
Ja, genau.
Weil das ist ja für manche Leute auch schon so ein Thema, dass sie direkt sagen, nee, lass mal lieber. Aber ne, wenn es nicht zu predigend, sage ich mal, verpackt ist, ist das in Ordnung für mich, würde ich mal behaupten.
Ja, sehe ich genauso. Also beziehungsweise ich störe mich an den Texten seltenst, wenn es jetzt nicht irgendwas komplett Absurdes ist oder irgendwas, wo ich überhaupt nicht mitgehe. Ansonsten achte ich mehr auf die Melodik, auf die Instrumente, muss ich offen zugeben. Und die haben mich komplett abgeholt. War übrigens eine Empfehlung von Nico Hausschild, also dem Terra-Drummer.
Ah, den Nico,
der ist bei Power Metal ja sehr, sehr bewandert.
Ja, ich weiß.
Aber zurück zum Eigentlichen. Wir waren ja bei Crimson Light und es klingt ein bisschen düsterer.
Mhm.
Bin ich aber irgendwie auch dabei. Ich mag auch sehr gerne Melodic Death Metal. Ja. Und aktuell bastel ich an der 7-Seiter-Gitarre rum, die hoffentlich bald dafür da ist, dass die Riffs ein bisschen tiefer und ein bisschen härter werden.
Ha! So. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend.
Ja.
Was sonst noch auffällt, ist, ihr habt natürlich sehr viel Orchestrierung oder Keyboards auf eurem Album beziehungsweise auf der EP oder auch auf eurer neuen Single, zu der wir gleich ja sicherlich noch mal kurz kommen werden. Mhm. Aber laut dem, was man so findet, habt ihr keinen Keyboarder in der Band. Wo kommt das denn dann her und wie macht ihr das dann live? Ich meine, mir ist es klar, aber erzähl doch mal.
Ja. Genau, also wir schreiben erstmal alle unsere Tracks mit Guitar Pro auf. Also, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Riff-Idee habe, wird das direkt da reingepuncht. Wenn Mel irgendwie eine Idee hat, wird das direkt da reingepuncht. Und darüber kannst du auch MIDI-Noten für DAWs ausgeben, also für Digital Audio Workstations. Wir haben uns vor Jahren mal, als Crimson Light in die erste Projektphase ging, von East West Sounds hieß das Ding, so ein Digital Orchestra geholt. Ne? Also quasi so ein Datenspeicher.
Eine Library, ne?
Genau. So ein Datenspeicher mit ganz vielen Orchester-Samples, ne? Also mit Strings, mit Brass.
Mit Unterhosen? Was haben denn Unterhosen damit zu tun? Nein, ich weiß, was du meinst. Entschuldigung.
Oh Gott. Also damit ganz viele Streiche, ganz viele Bläser und so weiter.
Die, Lukas, das wird nicht besser, wenn du jetzt von Bläsern sprichst. Wir sind immer irgendwie bei Rotlicht, Unterhosen, Bläsern. Das wird nicht besser heute.
Das ist dein Kopf.
Weltfrauentag.
Ich sehe jetzt das Problem nicht.
Entschuldigung, ich höre jetzt auf damit. Also, ihr habt euch.
Ich glaube dir nicht, ich glaube dir kein Wort.
Ihr habt euch also eine Library besorgt, wo diverse Streichinstrumente und Orchestrierungselemente vorhanden sind, mit denen man dann MIDI-mäßig arbeiten kann. So, Entschuldigung.
Genau, ne, dementsprechend exportieren wir die MIDI-geschriebenen Noten aus Guitar Pro und fügen sie in Reaper in dem Fall ein. Wir arbeiten meistens mit Reaper. Und versehen sie dann damit den Samples. Das ist jetzt eine riesige Kleinstarbeit, das alles irgendwie anzupassen, dass jetzt irgendwelche Oktaven sind, irgendwelche Harmonien, die dazu gehören, dass irgendwie die Anschläge passen, dass es nicht zu computergeneriert klingt. Also wirklich, ein Orchester digital zu schreiben, ist eine eigene Kunst. Und ich bin sehr froh, dass unser Sänger das machen kann. Ich sag mir seit 3 Jahren, weil ich auch so ein Ding habe, dass ich mich da mal reinfuchsen will, aber ich habe immer keinen Bock. Ich nehme einfach die Gitarre und zock eine Runde. So. genau. Aber auf jeden Fall, so entstehen die Sachen. Und sie sind genau. Mel kümmert sich um das alles und sorgt dann dafür, dass es cool klingt. Und live benutzen wir das dann quasi in einer Reaper-Session als Backing. So, wir hatten aber überlegt, ob wir einen Keyboarder mit dazu nehmen, haben aber gesagt, da die Bühnen erstmal noch sehr klein sind, auf denen wir uns bewegen, ist es platztechnisch vielleicht erstmal weniger sinnvoll, wenn wir uns jemanden holen, der statisch viel Platz einnimmt. So.
Das heißt aber schon, also ihr fahrt das dann live vom virtuellen Tape, nennen wir es mal, ab. Es war aber nie eine Option zu sagen, dass man das Ganze live ohne das ganze Brimborium aufführen kann, weil ich glaube, jeder kennt Blind Guardian, die im Studio gerne mit weiß ich nicht wie vielen 100 Spuren arbeiten und es dann irgendwie live schaffen, ihre Songs auf 2 Gitarren, einen Bass und ein Keyboard runterzubrechen. Also eine solche Option habt ihr nie in Erwägung gezogen. Ihr habt immer gesagt, wenn wir das schon können mit der Orchestrierung, wo ich auch tiefsten Respekt vor habe, wenn man wirklich ein komplettes digitales Orchester zusammenbauen kann, dann soll es auch wirklich immer genauso verfügbar sein? War das immer die Idee dahinter?
Ich glaube, die Frage haben wir uns gar nicht mal gestellt.
Okay.
Aber es war irgendwie von Anfang an klar, wir wollen, also ich persönlich muss auch sagen, also ich komme ursprünglich aus einer Haltung, die sagt, nee, also alles, was live vom Band kommt, ist scheiße, das ist nicht true, das wollen wir nicht. Das hat sich dann über die Jahre natürlich geändert, so jetzt sind wir hier, wo wir sind. Und muss auch sagen, in der Hinsicht, wenn wir es schon fürs Studio machen, für die Aufnahme, dann soll es auch live so oder so ähnlich verfügbar sein. Also eine befreundete Band von mir, die haben auch einige Songs auf ihrer Platte, die mit Streichern beispielsweise unterlegt sind und machen das live, aber sehr, sehr selten. Nightlaser zum Beispiel.
Mhm, kenne ich.
Die haben wie Fiddler on the Roof hieß der Song. Ziemlich cooles Ding, gefühlt 10 Minuten lang. Und da sind hier und da Streicher, die live dann von der Gitarre gemacht werden. Und ich glaube, es gibt auch einige andere Sachen, die mit Orchesterparts unterlegt sind, die halt aber live nicht genutzt werden, weil die Jungs in der Hinsicht sich den Aufwand nicht machen. Was aber auch irgendwie angenehm ist. So. Hast halt weniger Stress mit. Weil man muss am Ende ja dafür sorgen, dass die Technik immer funktioniert. Es gibt so viele Parts, die mal irgendwie ausfallen können. Und sei es nur, wenn irgendein Kontakt am Kabel nicht richtig sitzt. Oder? Also das reicht ja schon, dass das ganze Ding irgendwie nicht mehr läuft.
Aber Nightlaser ist ja auch musikalisch letzten Endes was anderes als Crimson Light, würde ich mal sagen. Das ist ja eher in die Fall. Richtung Glam Metal.
Ja, ja, genau. Also sie haben es für die Scheibe halt gemacht, hier und da. Und live besorgen sich dann hier und da mal Streicher dazu und machen dann daraus eine spezielle Session. Das haben sie jetzt, glaube ich, bei den Laser Nights. Irgendwann vor kurzem haben sie es auf jeden Fall wieder gemacht. Ja, genau. Nee, also für uns war das auf jeden Fall keine Option zu sagen, wir nehmen oder wir machen ein Orchester, aber nutzen es live nicht.
Das ist ja okay, weil wie du ja schon sagtest, da steckt ja jede Menge Arbeit drin. Ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Leute dabei auch gar nicht sehen, wenn man sagt, ja, ich habe ein digitales Orchester, so, nö, klingt doch scheiße. Wo ich mir denke, na ja, aber du musst das ja auch arrangieren. Ne? Also du kannst ja nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier eine Violine und habe hier jetzt noch keine Ahnung was, hier mal meine Blechbläser oder was auch immer und knall das irgendwie übereinander. Das muss ja harmonisch und auch vom Klangbild und sicherlich ja auch von dem abgebildeten Frequenzbereich irgendwie so aufeinander passen, dass man am Ende noch was hört und nicht nur irgendwie Matsche.
Das auf jeden Fall. Wir haben meines Wissens nach für unsere Konzerte eine abgespeckte Version der Orchestrals. Im Zweifelsfall sind einige Instrumente einfach nur leiser gepitcht. Also auch Terra Atlantica, wobei ich glaube, Tristan schreibt seine Orchestrals so, dass sie sehr, sehr spartanisch sind, aber das Maximale rausholen können.
Auch das ist ja eine Kunst.
Vielleicht auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, es klingt jedes Mal wahnsinnig gut. So, bei uns ist halt einfach noch deutlich mehr dahinter. Also da oder mehr Instrumente. Also teilweise irgendwie oktavierte Spuren für die einzelnen Streicher. Dann kommen hier noch mal irgendwelche Brass-Sections hinzu. Teilweise mussten wir irgendwelche Streicherspuren wieder rausnehmen, weil es halt einfach zu viele sind, die man eh nicht hört und teilweise dann die Frequenzspektren von zum Beispiel den Gitarren mit benutzen und dann fällt eins davon halt irgendwie weg. Genau, also das ist schon ein kleiner Hassel. Aber live hörst du es dann, also wenn du nicht zufällig wirklich ein richtiges Orchester da sitzen hast, was live mit dir spielt, dann merkst du es sonst eh nicht.
Da gehe ich auch von aus. Dann lass uns doch mal langsam zu eurer EP oder EP selbst kommen. Mhm. Dark Wings of Alchemy, du hast es schon gesagt, die Songtexte orientieren sich an diesem Anime, von dem du vorhin auch schon so in blumigen Worten erzählt hast. Erzählt ihr dann die komplette Geschichte oder ist das ein Teil dieser ganzen längeren Handlung?
Die ganze Geschichte zu erzählen wäre, glaube ich, ein Epos. Könnte man fast sagen. Rhapsody-mäßig. Also die Serie hat 64 Folgen, a 20 Minuten. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Und das ganze Stück oder die ganze Geschichte, die ganze Handlung, also da steckt sehr, sehr viel Inhalt drin. Das ist unglaublich philosophisch. das alles irgendwie einzufangen, ohne wichtige oder doch wichtige und schöne Stellen rauszulassen und dem gerecht zu werden, funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Deswegen hat jeder Song natürlich seinen eigenen Part, ne, sein eigenes Spotlight. Also zum Beispiel Darkwing selbst beschreibt tatsächlich generell erstmal das Thema der Alchemie, die in der Welt existiert, und greift so ein bisschen die Problematik der Elric-Brüder auf, die ich am Anfang erwähnt hatte. Ist aber sehr generalisiert. Iron Hell zum Beispiel befasst sich mit Alphonse, ne, dem Bruder, der an die Rüstung gebunden ist und seinen Körper verloren hat. Und irgendwie jahrelang damit klarkommen muss, dass er eigentlich nur ein Geist in einer leeren Hülle ist. Also quite literally. Nur seine Gedanken, nur sein psychisches Wesen existiert in diesem Stahlkörper. Und es ist ja schon irgendwie eine gewisse Belastung, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ich denke auch, ja. Klingt nicht so angenehm.
Der beschreibt das. Dann haben wir Xerxes, der eigentlich nicht Xerxes heißt, Moment, das ist der Arbeitstitel. Ich vergesse immer wieder, wie er eigentlich wirklich heißt. Aber der befasst sich mit der Ursprungsgeschichte, wie es eigentlich zu dem ganzen Dilemma in der Geschichte von Fullmetal Alchemist kam. Irgendwoher kam ein kleiner Homunculus, der einem Sklaven in einem entfernten Wüstenland sagte, hey, du kannst... Willst du nicht frei sein? Willst du nicht Macht haben? Willst du nicht über dich selbst bestimmen können? Du Mensch, du freies Wesen, tendenziell freies Wesen? So, ja, okay. Und jetzt verrate ich dir so die Geheimnisse dieser Welt, dieser Magie, dieser Alchemie. Und dafür brauche ich aber so ein paar Sachen von dir. Und damit befasst sich dieser Text.
So, das Leid. Ist das klassische Thema, ne? Ich gebe dir etwas, aber du musst mir auch was dafür geben. Und meistens ist der Preis, den man bezahlen muss, sehr, sehr hoch.
Genau, das ist der Preis. The Price of Eternity ist der so der lyrische Name. Passt exakt zum Thema, ne? Was sind die Kosten dafür, dass du unbegrenzte Macht, ewiges Leben und deine Freiheit erhältst? So, Plot Twist, die Freiheit ist der riesige Preis, den du zahlst, um den Stein der Weisen zu erhalten. Und als Beispiel, die neue Single hat ebenfalls ein eigenes Thema. Einen bestimmten Alchemisten, der eventuell fast an der Stelle zum Wahnsinn ist, dieser Macht ebenfalls hinterherjagt und irgendwann diesen Wahnsinn eventuell verfällt, diesen Wesen, die ebenfalls diese Macht für sich nutzen wollen, hinterherrennt, um, am Ende in sein Verderben zu rennen.
Wie es ja auch so oft ist, ne?
Ja, in der Tat.
Ja, neue Single hast du ja schon gesagt. Die ist auch noch gar nicht so alt. Darf man denn jetzt auch mit einer nächsten EP oder gar einem kompletten Album rechnen? Oder seid ihr jetzt vielleicht auch auf dem Trip, auf dem ja manche Modern-Metal-Band ist? Man macht nur noch Singles, weil Alben kauft doch eh kein Mensch oder hört sich auch kein Mensch an.
Ja, das ist, mit dem Gedanken haben wir uns auch schon beschäftigt und es ist leider Gottes, es ist ja die moderne Wahrheit, ne, dass niemand mehr ein physisches Album kauft, dass die Musik ja eigentlich gefühlt eher nebensächlich geworden ist. Wir wollen tatsächlich aber schon ein Album haben. Jetzt kommt demnächst, also wir arbeiten gerade an einer weiteren Single und haben aber noch eine ganze Menge Songs in der Hinterhand, die wir vielleicht ein paar Mal live gespielt haben. Oder die generell fester Bestandteil des Live-Sets sind, die aber noch nicht aufgenommen worden sind. Die kommen dann auf jeden Fall auf ein Album, was vermutlich aber Arbeit bis nächstes Jahr ist.
Ach, schade. Das hätte ich dann gerne in einer Folge vom Album des Monats besprochen, aber bis nächstes Jahr gibt es den Podcast bestimmt auch noch.
Ich hoffe sehr.
Also. Da gehe ich mal stark von aus. Ja. Die neue Single ist jetzt ja nüchtern betrachtet relativ kurz. Also 3 Minuten 17 ist ja fast schon, Radioformat stimmt heutzutage ja auch nicht mehr. Aber ja, dafür auf ist der lang, EP, ne? Das stimmt, aber auf der EP waren die Songs fast alle mehr so um die 5 Minuten. Hat sich das einfach ergeben oder ist da vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke bei, heute hört sich ja eh keiner mehr 5 Minuten einen Song an?
Das ist ein Gedanke, der auf jeden Fall Teil des Ganzen ist. Also Mel hat irgendwann so einen Riff geschrieben. Und dann ist halt dieser Song draus entstanden und wir hatten überlegt, gehört da noch mehr dazu oder ist das weniger? Und die Frage war natürlich, wollen wir einen Song spielen, der mehr nach Camelot klingt als Camelot selbst. Könnte man fast sagen. Okay. Könnten böse Zungen behaupten. Also mein Gedanke war tatsächlich am Anfang, das ist schon sehr spezifisch. Muss sagen, auch, also gerade dadurch, dass der Song so knackig kurz ist, hat er wirklich eine gewisse Würze. Der ist an sich in der Form so ziemlich voll, muss ich sagen. Der macht auch richtig Spaß zu spielen. Der macht auch sehr viel Spaß zu hören.
Ja, das auf jeden Fall. Das kann ich unterschreiben. Ob es Spaß macht, ihn zu spielen, kann ich gerade nicht beurteilen. Aber ich vertraue dir jetzt mal, dass deine Expertise da korrekt ist.
Ja, der geht live gut ab. Also wir hatten den jetzt kürzlich wir haben ihn vorher auch schon gespielt. Der Song ist auch seit oh Gottes Willen, den haben wir, glaube ich, bei unserem ersten Live-Set auch schon da gehabt. Das war, letztes Jahr 25, 24? Also mindestens mal letztes Jahr im März haben wir ihn auf jeden Fall gespielt. Ich glaube, im Jahr davor gab es den auch schon. Er ist ein großer Camelot-Fan, der Song sollte irgendwie so in die Richtung gehen und dann passt das auch sehr gut. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da noch hätte anfügen können.
Ja gut, also man kann ja auch Songs lang machen, nur damit sie lang sind. Also ich kann ja auch, einen 10-Minuten-Song schreiben, der eigentlich aus 3 kleinen Songs besteht und hinterher sagen, nee, das ist nur ein Song, obwohl er auch de facto aus 3 einzelnen Songs besteht. Das gibt's ja auch. Da frage ich mich dann auch, okay Leute, was genau soll das jetzt eigentlich?
Ach ja, Lars Dream Theater.
Zum Beispiel. Die machen ja auch ein Doppelalbum, wo die zweite CD ein kompletter Song angeblich ist, der aus 8 einzelnen Songs besteht, wo ich dann mich dann auch frage, okay, ich verstehe, was ihr möchtet, aber irgendwie dann doch nicht so ganz, aber egal. Aber ich mag Progressive eigentlich sehr gerne.
Ja, also Dream Theater ist super. Großer Fan.
Ah, nicht alles, ne? Nicht alles, würde ich sagen. Also ich mag sehr viel von Dream Theater, aber es gibt auch so Songs oder auch ganze Alben, wo ich ein großes, nennen wir es mal, Fragezeichen über der Stirn habe und mich da wirklich frage, was genau hattet ihr eigentlich vor in dem Moment?
Fair. Woran denkst du da? Weil ich kenne, ich überlege gerade, ich kenne vielleicht 2, 3 Alben. Also mir wurde damals mal empfohlen, wie hieß es denn? Images and Words, um mal an die ranzukommen. Ja. Das fand ich ganz cool.
Genau.
Von Dramatic Turn of Events finde ich bahnbrechend gut. Und ich glaube, Distance Over Time habe ich noch. Ja, Distance Over Time habe ich auch noch reingehört. Das mag ich auch sehr gern.
Also ich präferiere natürlich immer Scenes from a Memory als 80-minütiges Konzeptalbum, weil ich einfach Konzeptalben mag. Aber das Album, was wirklich Fragezeichen auf meiner Stirn hinterlassen hat, ist The Astonishing. Das habe ich, glaube ich, nur einmal in meinem Leben gehört und könnte dir jetzt nicht mal einen einzigen Song davon nennen, weil da wirklich gar nichts hängen geblieben ist. Und da habe ich mich auch wirklich damals schon gefragt, Leute, ihr seid begnadete Musiker, aber ich verstehe nicht so ganz, was ihr eigentlich gerade machen wolltet. Naja, man kann nicht immer gewinnen.
34 Songs, holy shit.
Ja, ist ein Doppelalbum, genau.
Ja, also selbst dann sind das ja noch, lass mich lügen, 17 Songs pro Scheibe?
Ja, richtig.
Was ja überhaupt schon bahnbrechend ist in einer Welt oder in einer Zeit, in der 8 bis 10 Songalben Standard geworden sind. Oder halt Singles.
Ja. Und dann nur so 32 Minuten lang, ne? Weil wie früher so 60 Minuten voll machen ist ja auch nicht mehr modern. Also das ganz komisch ist das alles. Aber es liegt, glaube ich, an den Hörgewohnheiten, weil sich ja keiner mehr die Zeit nimmt, sich 45 Minuten mal ein ganzes Album anzuhören.
Ja, ne, jetzt in den Zeiten von Spotify, da klickt man sich mal eben kurz durch, entscheidet, ach, der Song klingt gerade nicht so geil, dann höre ich jetzt halt wieder die Musik, die ich eh schon kenne. Ich entdecke mich dabei auch häufig, muss ich gestehen. Ich find dann ganz schnell meine Favorites.
Ja, das ist halt das Problem, ne? Du hast dieses Überangebot. Also wenn man jetzt so alt ist wie ich, also ich bin ja jenseits der 40, da hat man ja da, hättest du damit jetzt nicht gerechnet?
Nee, aber ich komme an den Punkt, wo ich mir denke, so, boah, also so alt sind die Leute dann doch wirklich noch nicht. Ich denke mir eher, wie jung die teilweise sind.
Also, ist auch eine positive Denke, genau.
Oder? Also ich bin jetzt im Januar 29 geworden, was ja für manche dann doch noch ein junges Küken ist. Und für manche bin ich schon der alte Onkel.
Aber wenn mir jemand sagt, was bin ich denn dann?
bei Männern ist es ja immer so, der Freundeskreis besteht aus gefühlt allen Altersstufen. Von 60 bis 20 durchgängig. Und kein Wunderz. Aber vielleicht ist es auch so ein Meme.
Nö, ich glaube schon, dass das heutzutage ist das durchaus normal. Aber was ich sagen wollte, also wenn man wie ich halt schon so ein bisschen älter ist und wirklich noch die CD und die letzten Ausläufe auch der LP damals vor ihrem Revival mitgenommen hat, ja, dann hast du ja auch einen ganz anderen Bezug dazu, weil du hast ja eine CD gekauft, damals für 30 Mark. Und 30 Mark war für einen als Schüler natürlich viel Geld. Und wenn die CD jetzt kacke war, War es ja doof. Also musstest du sie dir ja im schlimmsten Fall, auch wenn es komisch klingt, irgendwie schön hören. Ne? Also so lange mal hören, bis es irgendwann doch Klick macht. Und das machst du heute ja gar nicht mehr. Und das ist ja wirklich sehr traurig, wenn ich überlege, wie viel Musik mir wahrscheinlich wirklich dauerhaft entgangen wäre, wenn ich nach einem einmaligen Hören und seien es nur die ersten 30 Sekunden von irgendeinem Song immer schon gesagt hätte, nee, das knallt ja mal gar nicht. Also wie viel dann an mir vorbeigegangen wäre, allein so im progressiven Bereich, also wie viele Songs hast du, wo nach 30 Sekunden gerade mal vielleicht die Keyboardfläche vorbei ist und das Gitarrenriff so dezent anfängt, also puh.
Ja, und dann hast du noch das zweite Gitarrenriff, das dritte, vierte und fünfte gehört, dann hat das Schlagzeug schon dreimal den Beat gewechselt.
Absolut, ja, da gibt es viel zu entdecken.
Ja, also ich bin zwar ein Ticken jünger, aber ich kenne die Zeiten auch noch, also ich weiß noch, wie ich damals mein erstes iPhone hatte und dann, oder nee, das war mein iPod. Und da habe ich mir mühsam, also es war wirklich painful, habe ich mir all meine CDs in iTunes rübergeladen, um es dann da hören zu können. Dann war ich natürlich auch da noch gebunden an die Sachen, die ich überhaupt hatte, weil ich hatte, oder ich war damals noch kein Fan von Musik digital kaufen. Ich wollte unbedingt CDs haben. Und das war natürlich auch eine gewisse Einschränkung. Andererseits nimmt man die Sachen auch anders wahr, ne? So wie du gesagt hast. Man hört sich die Sachen, die Songs dann doch lieber zwei, dreimal an, findet schon eher Sachen, die einem gut gefallen, hat sich die Sachen dann doch immer schön gehört. Das habe ich kürzlich mal wieder probiert, tatsächlich.
Schön hören?
Nee, nicht hören, aber wirklich mal bewusst reinhören. Also gerne auch mal gefühlt so eine ganze Diskografie. Ich bin noch nicht ganz durch, muss ich auch zugeben. Ich habe irgendwo zwischendurch aufgehört, weil ich die Hälfte von dem Werk alleine oder von dem, was die Band hat, super fand. Aber es geht um Seven Spires.
Oh ja, kenne ich, klar.
Also ich kannte die gute Adrienne ja auch nur durch Avantasia als Gastsängerin und habe sie jetzt nie wahrgenommen. Ich wusste, dass sie irgendwie Musik macht, ihr eigenes Projekt. Und auf ihrem Instagram zeigt sie dann immer, wie sie bis nachts um fünf gefühlt da sitzt und irgendwelche Songs schreibt, Orchestras macht und keine Ahnung was. Also die Frau ist gefühlt nur am Arbeiten. Das ist Wahnsinn. aber hab mir nie angehört, was der echt genau macht. Und hab mir dann die Zeit genommen, wirklich das erste Album anzuhören, das zweite Album anzuhören, das dritte Album. Und da ist so viel geiler Shit dabei. Und die sind jetzt nicht großartig bekannt. Also.
Ja.
Also nicht übermäßig und nicht weltbekannt. Und das sollten sie meines Erachtens, weil es so viel guten Shit da gibt. Und das gilt für sehr viele Bands.
Ich habe die Band tatsächlich mal live gesehen in einem sehr kleinen Club hier bei mir ums Eck in Bochum. Im Rockpalast heißt das Ding. Das ist quasi der Dachboden der Matrix. Da spielen demnächst auch hier Terra Atlantica, die Eon Gods und Victorious.
Ah ja, geil.
Da werde ich dann auch hingehen, denke ich mal, sehr stark. Und da habe ich auch nur gedacht, meine Güte, die sind ja nur zu viert, ne? Also Schlagzeug, Gitarre und Bass und dann sie halt als Sängerin. Und was die Frau in diesen 45 Minuten aus ihrer Stimme rausholt von wirklich Gegraule oder Geschaute, wo man denkt, wow, da hat ja so manche Metalcore-Band nicht so krasse Vocals. Und danach spielen sie einen 10-minütigen Song mit orchestralen Sachen, wo sie gefühlt im Sopran oder vielleicht sogar Mezzosopran ist noch höher, ne, geht, wo man so vor der Bühne steht und sich denkt, aha, wie genau schafft man das allein so von den Stimmbändern her diese Leistung abrufen zu können und das 45 Minuten und das dann mehrere Abende hintereinander, ne? So, okay, du musst jetzt funktionieren und ab geht die wilde Fahrt. Also ich habe auch nur gedacht, wow, also es ist musikalisch ansonsten jetzt, würde ich sagen, nicht so hundertprozentig meine Baustelle, vielleicht aber auch, weil ich mir auch noch nicht genug Zeit dafür genommen habe. Das kann sehr gut sein. Aber ich weiß, es hat mich auf jeden Fall tief beeindruckt, was diese Band mit gerade mal 4 Leuten da auf die Beine stellt.
Ja, total, das ist Wahnsinn. So, und na, hab dann vielleicht festgestellt, krass, ne? so eine Band, die eigentlich direkt vor der Nase ist, ne? Weil diese Sängerin ist ja auch, wird alleine mit Avantasia super viel unterwegs. Und es gibt bestimmt noch super viele andere Bands, also ne, mit Sicherheit, die diese Beachtung verdient haben, die diese Qualität an Musik bieten, die so viel Skill haben, die aber einfach nicht bemerkt werden, weil die vielleicht, keine Mega-Influencer auf Instagram sind oder TikTok.
Ja, was ja leider wichtiger geworden ist heutzutage, als wirklich gute Musik abzuliefern. Ne? Also wie schnell sieht man, dass irgendwelche, weiß ich nicht, Influencer jetzt sich mit, weiß ich nicht, was für Programm einen Song zusammengeklickt haben. Ja. Und Ingo ohne Flamingo oder so, ne? Saufen morgens, mittags, abends. Kennst du, oder?
Gott. Ja, natürlich. Ach du Scheiße, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Boah, wann war das? 2018? 2019, als das Ding riesig war?
Oh, ich weiß das nicht, aber ich würde denken, es war vor Corona auf jeden Fall. Ja,
das ist schon lange her. Auf jeden Fall. Das, ja, 17, 18 war die Zeit. Oh Gott, ja, Ingo ohne Flamingo. Ja, aber allein Terra Atlantica ist mein Lieblingsbeispiel dafür. Also ein bisschen Werbung machen sie halt, ein bisschen aktiv sind sie, aber die Musik ist weit vor dem, was sie auf Social Media machen. So, und 21.000 monatliche Hörer sehe ich ja aktuell gerade, wird dem absolut nicht gerecht.
Also ich habe alle ihre Alben gekauft, kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. Von daher, ich habe sie immer unterstützt,
soweit
es möglich war.
Sehr stark.
Und ich war hier auch beim Port of Power beide Male, ne? Also von daher.
Ja, da war ich auch.
Ja, ich weiß, daher kenne ich dich ja. Also zumindest vom Sehen.
Haben wir gequatscht? Bestimmt, oder? Mal kurz.
Weiß ich nicht, aber ich weiß, beim zweiten Port of Power, ich glaube, es war, als die zweite Band gespielt hat, deren Name mir gerade entfallen ist, Excalion war es, ne?
Ja, ja.
Standet ihr, glaube ich, neben mir und irgendjemand, ich weiß jetzt nicht, ob es Nico war, hat dich hochgehoben und ich habe nur gedacht, boah, hoffentlich geht das gut.
Das, ja, Nico oder ist Trissa macht sowas, glaube ich, nicht. David auch nicht.
Nee.
Das könnte Nico gewesen sein.
Aber irgendjemand hat dich hochgehoben und jemand anders guckte sehr besorgt, so nach dem Motto, der muss gleich noch spielen, lass den bitte nicht fallen.
Dann war das bestimmt Tristan.
Ja, es könnte sein. Also er guckte so, oh Gott, hoffentlich geht das gut.
Hätte das Arbeitsunfall gelten können? Ich weiß nicht.
Interessante Frage. Vielleicht, wenn du irgendwie angemeldete Arbeit getan hast, dann schon. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich angemeldete Arbeit, also ob das als sowas durchgeht, das wage ich zu bezweifeln.
Also wird Terra Atlantica bestimmt. Ich habe leider kein Gewerbe als Musiker.
Dann dürfte es schwierig werden. Aber worüber reden wir eigentlich? Wir schweifen hier ständig total ab.
Ah. Ja, sonst stehen die besten Ideen. Super. Ich finde das toll. Mhm. Okay, wo kamen wir ursprünglich her?
Weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß, wo wir hin möchten. Wir möchten okay, langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ja. Und in der Zielgeraden oder auf der Zielgeraden ist es schöne Tradition, dass ich Songs in die Podcast-Playlist packe, damit die Leute natürlich auch mal bei euch dann reinhören können, wenn sie diesen Podcast hören und euch vielleicht nicht kennen. Und von daher würde ich jetzt mal 3 Songs in die Playlist packen. Also ich nenne sie dir und wäre dir dankbar, wenn du vielleicht noch mal was so ja, musikalischen Seite vielleicht eher sagen könntest, weil über die textliche Seite hast du ja, glaube ich, vorhin schon alles mehr oder weniger erzählt, was es über die Songs zu wissen gibt. Und darum starten wir doch mal mit dem Opener eurer EP und gleichzeitig dem Titelsong Dark Wings of Alchemy. Musikalisch, was hast du uns dazu noch zu erzählen? Was gibt es da vielleicht zu entdecken?
Musik, was gibt's da viel, was gibt's zu entdecken? Boah, also ich würde sagen, das ist einer der Songs, die am ehesten straightforward sind. Wir haben hier und da mal einen Melodikwechsel, also hier so eine Modulation, maßgeblich im Intro oder im Re-Intro. Ansonsten, boah, ich muss sagen, das ist einer der catchigsten Songs, die wir aktuell haben. Also der macht im Chorus vor allem sehr viel Spaß, da kommt die ganze Energie so zusammen. Mit einem unglaublich schönen Mittelpart nach dem zweiten Chorus und das Homecoming am Ende zum letzten Chorus. Mua. Chefskiss.
Ja, schön, wenn man so viel Begeisterung für eigene Songs haben kann. Es gibt ja auch manchmal Leute, die so sagen, ja, weiß nicht.
Nee.
Oder Leute, die auch nichts zu erzählen also haben.
Ich muss sagen, Mel ist auch einfach ein guter Songwriter.
Ja, das würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Also die Songs gehen ins Ohr und da bleiben sie auch. Und wenn man für diese Art von Musik empfänglich ist, also wie du es schon gesagt hast, eher so in die Richtung Camelot, dann findet man bei dem Song, glaube ich, sehr viel, wo man sich reinlegen möchte, so formuliert. Ja,
ich denke auch.
Okay, und dann nehmen wir nochmal den längsten Song von der EP, The Price of Eternity, wo wir eben ja schon gehört haben, worum es textlich geht. Was gibt es hier musikalisch zu entdecken nach deinem Ermessen?
Ach, der scheppert am meisten. Also den spielen wir, wir fragen uns immer, ob wir den zum Beginn des Sets spielen oder zum Ende. Weil der ist ein geiler Opener, der ist aber auch ein geiler Abschluss. Der hat einen schönen Dreiviertel im C-Part, also in dieser Bridge, mit so einem schönen Gitarrenmelodik-Gedudel vor dem Solo. Ich finde, der fängt die, der geht zwar hart und schnell nach vorne, fängt aber diese Schwere des Themas, was er benennt, sehr gut ein, würde ich so sagen.
Wunderbar. Und damit sind wir dann in der quasi Gegenwart angekommen. The Blood Red Symphony, in Klammern Final Lullaby. Eben schon gesagt, relativ kurz und knackig mit 3 Minuten 17. Und musikalisch, was hat sich hier versteckt, was man vielleicht nicht sofort bemerkt, abgesehen von der Nähe zu Camelot, die du ja schon angesprochen hast?
Quite literally, die Nähe zu Camelot. Also einmal ist dieser Song in der Produktion bis jetzt der beste, den wir gemacht haben. Also unser Thies, unser Bassist, der hat ja alles selbst gemixt und gemastert und hat sich hier selbst übertroffen. Das Ding ist wirklich richtig, richtig geil geworden. Mel hat an der Stimme so unglaublich viel Power abgeliefert. Das Gitarrensolo, ich habe super viel Spaß gehabt beim Aufnehmen oder beim Schreiben des Dings. Also ich habe häufig die Schwierigkeit, dass ich erstmal nicht weiß, was ich da machen soll. Vor allem, wenn ich den Part nicht selbst geschrieben habe. Aber im Nachhinein betrachtet macht es unglaublich viel Spaß. Ne? Der Song ist sehr knackig und geht sehr nach vorn. Man findet im C-Part, ab dem zweiten Chorus, tatsächlich eine Camelot-Anspielung in den Streichern. Also hör gleich gerne nochmal rein, falls du es noch nicht entdeckt hast. Aber es ist sehr offensichtlich tatsächlich.
Okay. Also was ich auf jeden Fall bemerkt habe, ist die sehr knackige Produktion. Ich habe halt vorhin in Vorbereitung auf unser Gespräch die Single und dann direkt danach nochmal die EP gehört. Und ja, da merkt man schon, also der neue Song, der knallt wirklich, der klingt sehr amtlich. Und das ist ja auch schön, wenn man auch wirklich es nachvollziehen kann. Ne? Wenn man sagt, guck mal, da liegt jetzt nicht ganz ein Jahr zwischen der Veröffentlichung und da hat sich irgendwas getan, weil es gibt ja gefühlt auch nichts Langweiligeres, finde ich, wenn eine Band so einen sehr eingefahrenen Sound hat, der auf jeder Veröffentlichung irgendwie gleich klingt und du nach ein paar Jahren gar nicht mehr sagen könntest, von welchem Album ist dieser Song eigentlich? Weil das klingt ja genau wie die letzten drei Alben. Also ne, das ist ja immer schön, wenn man wirklich so Entwicklungen nachvollziehen kann, vor allem, wenn man es ja dann, wie du eben gesagt hast, auch mehr oder weniger selbst gemacht hat. Es gibt ja nichts Schöneres.
In der Tat. Also die ersten 5 Songs, die passen ja genre-technisch alles zueinander. Man merkt aber, dass die EP stilistisch nochmal ganz woanders liegt. Das ist irgendwie alles ein bisschen verspielter. Jeder Song ist sehr, sehr individuell. Und die neue Single passt da irgendwie auch dazu, aber irgendwie auch nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und es ist sehr spannend.
Also man merkt quasi, dass es die gleiche Band ist, aber man merkt, dass es da noch andere Spielwiesen gibt, würde ich mal sagen. Das ist so ähnlich, hätte ich gesagt, wie wenn man sich die ersten 5, 6 Alben von Iron Maiden anhört. Da merkst du auch immer, es ist die gleiche Band, aber es ist immer irgendwie ein bisschen anders. Es kommen neue Nuancen oder irgendwas hinzu oder man probiert irgendwas nochmal aus, was man vielleicht noch nicht gemacht hat.
Ja, genau. So.
So, Punkt. Damit sind wir dann wirklich fast am Finale angekommen. Jetzt wäre es natürlich langweilig, wenn wir nur Songs von Crimson Light in die Playlist packen würden. Wir möchten ja auch dich als Musiker noch ein bisschen näher kennenlernen. Und daher würde ich dich jetzt bitten, ich weiß, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, mache ich eigentlich selten, weil das soll meistens spontan kommen. Ich würde dich jetzt bitten, dass du auch mal 3 Songs mir nennst, die ich in die Podcast-Playlist packen kann. Und hierbei gilt, du kannst ja eigentlich nur alles falsch machen oder alles richtig. Also nichts von beiden, weil es geht ja um Sachen, die für dich wichtig sind. Und das ist jetzt völlig egal, was das ist. Es kann dein Song sein, der deine Liebe zum Metal quasi erweckt hat. Es kann der Song sein, den du heute Morgen vielleicht zum allerersten Mal gehört hast und gedacht hast, bam, der ist aber richtig cool. Oder es kann auch dein absoluter Lieblingssong aller Zeiten sein. Also hier kann man nichts im Grunde falsch machen, weil es geht ja darum, wenn ich dich jetzt frage, nenn mir mal 3 Songs, die du wirklich geil findest und vielleicht mit einer kurzen Erklärung, warum.
Ja.
Bühne frei für dich. Welche 3 Songs würdest du in eine Playlist unbedingt packen, weil man sie nach deinem Ermessen unbedingt mal gehört haben muss?
Ich würde mal anfangen mit etwas tatsächlich sehr Generischem. Also ich bin kein extrem großer Metalcore-Fan, aber es gibt so ein paar Bands, die haben sich bei mir eingebrannt. Die sind so quasi ab Minute 1 meiner Metal-Hörerzeit da. Das wäre vom Scream I'm Fire-Album Bullet for My Valentine, Awaken the Demon. Einer meiner bis heute absoluten Favorite-Metal-Tracks. Der ist unglaublich fett, macht so viel Spaß, hat wahnsinnig viel Energie. Das Riff ist mega, also bis heute outstanding in meiner Meinung. Falls er noch nicht drin ist, sehr gern.
Nee, die Playlist ist quartalsweise, also von daher die Chance ist gering.
Ändert sich immer wieder mal.
Genau.
Alles klar, verstehe.
Sonst wäre die ja, die wäre ja sonst endlos lang. Ja. Überleg mal.
Ich bin selbst ein Mensch. Ich baue keine Playlists für mich. Ich habe einfach meine Lieblingssongs, also mittlerweile 1662 an der Zahl. Und ich skippe dann halt gerade, worauf ich keinen Bock habe. Und dann ist der Mix halt mal Symphonic Metal, Thrash Metal. Dann ist irgendwas Poppiges dabei, dann ist irgendwas Rockiges dabei. Dann hier ein bisschen elektronischer Spaß. Also, das ist ganz wild. Als zweites. Omnium Gatherum, The Unknowing. Kennst du die Band?
Ich kenne zumindest den Namen, aber ich kann jetzt nicht bewusst den Finger drauf legen, welche Art von Musik das
sind,
ist.
Ich hoffe, ich liege jetzt richtig. Finnen? Ich glaube, es sind Finnen. Melodic Death Metal. Ich kenne bis jetzt noch nicht viel von denen, muss ich dazu sagen. Aber eins, dieser Song hat mich letztes Jahr absolut umgehauen. Durch Freunde, durch befreundete Band kennengelernt. Und ich habe dieses Gitarren-Intro gehört. Also es gibt ein sehr ruhiges Intro mit der Clean-Gitarre und danach setzen die Instrumente richtig ein. Und ich dachte mir, this is fucking art. Es ist unglaublich ästhetisch. Dieser Song ist tragend, emotional, schwer. Wirklich sehr schön. Ich habe den in den ersten zwei Wochen, nachdem ich diesen Song kennengelernt habe, so häufig gehört, dass ich ihn danach ein paar Monate nicht mehr hören konnte, weil ich ihn überhört habe.
Sowas kann das echt kann, passieren.
Ja, in der Tat. und habe diese Band so lange kaum beachtet, bis ich vor kurzem festgestellt habe, hey, die machen gerade ein neues Album und hey, sie gehen auf Tour. Und habe mir dann spontan für Berlin ein Ticket geholt und es war wirklich ein unheimlich gutes Konzert. Also diese Jungs liefern eine wahnsinnig geile Energie auf der Bühne. Sehr, sehr groß zu empfehlen. Big, big Empfehlung.
Alles klar, ist notiert. Und dann hast du noch eine letzte Wahl, die du hier treffen darfst, musst, wie auch immer. Was hast du jetzt noch im Gepäck? Überraschst du uns jetzt vielleicht mit was ganz anderem?
Boah, jetzt mache ich mir entweder ganz viele Freunde oder ganz viele Feinde. Aber mein dritter Guess wäre Butcher Sisters. Und nicht dein Ding.
Ja, okay. Hey, erzähl erstmal weiter, dann kann ich dir was dazu erzählen.
Mein absoluter Favorite Track von denen ist Spirosaurus X. Also es ist ja einmal komplett absurd, was die Jungs da machen. Die Texte sind irgendwie schon sehr witzig und man kann es halt lieben oder hassen, musikalisch, muss ich sagen. Live habe ich es ja noch nicht gesehen, das wird wahrscheinlich Ende des Jahres der Fall werden. Ach stimmt, ist ja auch, in Mannheim spielen sie dann, glaube ich. Da haben Freunde schon Tickets für. Aber dieser Song wirklich, der schmeißt Lorna Shore mit irgendwie ein bisschen Slaughter to Prevail zusammen, mit einem Breakdown, der absolut böse ist und komischerweise irgendwo zwischendrin ist auch noch Kolleger. Nicht, dass ich Kolleger viel hören würde, aber ich fand es unglaublich witzig. Also, wenn man mal Bock auf Bullshit-Metal hat, this.
Ah, herrlich. Also, ich habe diese Band letztes Jahr in Wacken gesehen. Ah. Mitten in der Nacht war es tatsächlich. Und sie haben natürlich ihre Wacken-Hymne gespielt, auch zusammen mit Doro, weil Doro ist ja irgendwie in Wacken immer da. Bei irgendwem steht Doro auf der Bühne, ne? Ist egal. Irgendwie kriegt sie es hin. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Wir haben zwei Theorien. Entweder hat sie ganz viel über alle anderen in der Hand, was sie verraten könnte, oder die anderen haben was über sie in der Hand und darum muss sie immer auf die Bühne kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche jetzt die richtige Theorie ist, aber wie dem auch sei.
Sie ist das Wacken-Maskottchen.
Ich war wirklich... Oder so, genau. Ich war, muss ich wirklich gestehen, hoffnungslos von dem überfordert, was da passiert ist. Vielleicht war es auch einfach für mich viel zu spät, weil die machen ja auf der Bühne einfach Schwachsinn. Ne?
Ja, ja.
Also das ist ja wie die Musik, das ist ja auch auf der Bühne absolut so. Und ich habe mir tatsächlich das schwarze Album, ist ja jetzt das Neueste, ne, was dieses Jahr erschienen ist. Ich habe es mir tatsächlich gekauft und ich habe es meinem Kumpel Mike, der mit mir den Podcast öfter mal auch gemeinsam macht, wenn es um das Thema Album des Monats geht, habe es ihm in die Hand gedrückt und meinte, Mike, wir sind mit der Aufnahme fertig, hör dir das doch mal an auf der Fahrt nach Hause Und schick mir danach eine Sprachnachricht. Und die haben wir auch tatsächlich in die Podcast-Folge eingebunden. Sie ist ganz am Ende quasi als Outtake-Ersatz. Und kannst du dir ja mal anhören. Es sind die letzten.
Welche Folge ist das?
Ich müsste eben nachgucken, welche Nummer es ist. Aber es ist die Folge Album des Monats Januar. Also die ist noch relativ frisch. Und ganz am Ende rantet Mike dann wirklich sehr leidenschaftlich ab. Und das ist so wirklich sehr lustig, weil Mike ansonsten sehr bemüht ist, immer für alle Bands irgendwie noch positive Worte zu finden, so nach dem Motto, ja, das muss man ja nicht hören, wenn es einem nicht gefällt. Aber ich glaube, das hat ihn wirklich auch so ähnlich wie mich in der Live-Situation einfach hart überfordert, was man ihm da so vor die Ohren gesetzt hat. Aber ich kann mich dem auch nicht so ganz entziehen. Ich habe die CD öfter mal wirklich im Autoradio laufen gehabt und irgendwas macht das mit einem. Ich kann auch nicht genau erklären, was. Und also ich finde auch den Song Scheiß für mich einfach unglaublich lustig. Aber ja, der Birosaufus Ex, der ist schon hart. Genau das, was du meinst. Ne? Man weiß nicht, macht man da gerade, also verarscht man da gerade Metalcore und dieses Ganze, was Lorna Shore und so tun? Weil man ist ja auch in der Lage, es wirklich zu tun. Ne? Also das ist ja wirklich genau, dass du weißt, was man da gerade für Bilder im Kopf erzeugen möchte. Und dann mit diesem absurden Text darüber, also es ist immer die Frage, ist das Kunst oder kann das weg?
Ja. Also ich denke, da habe ich kürzlich Auszüge aus einem anderen Interview gesehen, auch über irgendwelche Insta-Reels. Da ging es dann um die Geschichte von Butcher Sisters. Das wurde so ein bisschen auseinanderklamüstert. Jetzt habe ich es nicht mehr ganz im Kopf. Aber ich bin der Meinung, aufgeschnappt zu haben, dass die Jungs eigentlich, oder zum größten Teil, eher aus der Hardcore- und Piton-Richtung oder sowas kommen. Und ursprünglich mal oder erst in der Richtung waren, naja, wie können wir denn das ganze Thema eigentlich so ein bisschen verarschen und parodieren und haben sich dann damit angefreundet, irgendwie mit Butcher Sisters nicht das Genre selbst parodieren zu können, sondern einfach machen oder Shit machen, worauf sie Spaß haben, worauf sie Bock haben. So. Das haben sie, glaube ich, ganz gut gemacht und es ist, denke ich mal auch, also es hat ja auch ewig gedauert, bis sie überhaupt mal gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben, wenn ich mir das so angucke. Also, wobei die erste Single 2018, ja gut, okay, das ist ein paar Tage her, ne? Mhm. Also ich kannte die Jungs jetzt tatsächlich erst seit Mitte, Ende letzten Jahres. Vorher habe ich noch nie von denen gehört.
Ich tatsächlich auch nicht.
Und jetzt geht es mir aber auch so, also die Hälfte des, irgendwie sind die Songs alle witzig, aber die Hälfte der Songs würde ich sagen, boah, das ist schon ein bisschen Schwachsinn.
Nur ein bisschen.
Also City Roller und Scheiß für mich sind zum Beispiel Songs, wo ich sage, boah, fühle ich gar nicht. Okay. Andererseits sowas wie White Monster geht bei mir schon wieder richtig ab. Herr Doktor ist Premium. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen der moderne Jugend-Gen-Z-Humor, den sie über Instagram abgreifen und hauen einfach so viel Bullshit wie möglich zusammen. Mhm. Also allein mit White Monster, das Ding ist ja, dieses Zeug ist ja nur am Trenden, weil irgendwie diese ganzen Gymfluencer damit um die Ecke kommen und sagen so, ey, Energy Drink, aber ohne Zucker, das ist ja voll krank. Und irgendwie hat sich dann dieser Trend darauf entwickelt. Dann kamen ja doch irgendwie die ganzen Metalheads dazu, dann kamen die Goth Girls dazu, dann kamen irgendwie die Tuner-Szene noch mit dazu. Ich weiß gar nicht, wer angefangen hat oder ob sie alle gleichzeitig gemacht haben, aber irgendwie ist dieses Zeug hart am Trenden. So, ja. Ich glaube, über Birosaurus brauchen wir nicht reden. Über das Bier konsumieren. Herr Doktor, ja, Thema gelber Schein.
Ja, ich kriege die genug vom Arbeitszeitbetrug, ne?
Genau, das ist es, ne? Lachen ist so ein Song, den verstehe ich absolut nicht. Aber ich feiere ihn hart. So. What even is this? Aber ja, genau, ne, das ist es halt, ne? Muss Musik meinen, also klar, es gibt Musik, die mit sehr viel Köpfchen geschrieben ist, wo die Texte wirklich tiefgründig Sinn ergeben oder auch direkt sehr philosophisch sind. Wenn ich jetzt irgendwie an Pink Floyd oder sowas denke, dann kommen wir um die Ecke und greifen irgendwie ein Thema auf, was eigentlich Fantasy und Fiction ist und daraus dann irgendwas tendenziell Philosophisches entsteht. Na, Induction haben teilweise auch sehr bestimmte Themen, die sie ansprechen. Terra Atlantica, die, glaube ich, manchmal eher unbewusst sehr tiefgründig sind. Ich glaube, Tristan will einfach nur auf dem Boot sitzen und segeln.
Und dabei Bier trinken, ja.
Ja, ich glaube, das ist so. Oder wandern.
Ja, stimmt.
Berghoch wandern und Bier trinken. Das wäre dann, hier Forsaken Hill.
Und dabei irgendwelche mittelalterlichen Instrumente mitschleppen, ne, damit das so ein bisschen folkig klingt.
Zum Beispiel. Ja. Nee, also Es gibt Musik, die einen gewiss großen Anspruch hat und damit geil ist. Und es gibt Musik, die einfach Schwachsinn ist. Alles muss aber sein.
Korrekt. Also ich muss sagen, du hast mich jetzt tatsächlich mit deiner musikalischen Auswahl sehr überrascht, weil wenn ich mir jetzt angucke, was du mit Crimson Light machst oder auch bei Terra Atlantica, wo du ja öfter mal an der Gitarre aushilfst und wo du selbst gesagt hast, dass du eine Power-Metal-Hochphase hast, hätte ich jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass du irgendwie so ein, als du meintest, ja, ich mache jetzt irgendwie was sehr Generisches, hätte ich gedacht, jetzt kommt sowas wie Avantasia oder Edguy oder Hammerfall als erstes.
Fair. ich muss sagen, Bullet ist bis heute eine meiner Lieblingsbands und das ist ein Track, der geht immer. Wirklich. Hammerfall höre ich tatsächlich aktuell nicht mehr so viel. Die schneiden immer mal rein. Avantasia kommt und geht auch immer mal wieder. Ich muss aber sagen, da gibt's so einige Songs, die großen emotionalen Wert für mich haben. Wie fiel mir das als erstes ein?
Na, ist ja alles in Ordnung. Ich habe ja gesagt, du kannst hier, entweder machst du alles falsch oder alles richtig. Meistens ist es genau die Mischung daraus. Also man kann ja nichts falsch machen, wenn man über irgendwas redet, was einem gefällt. Es gibt ja kein richtig und falsch beim Geschmack. Also ist doch alles wunderbar.
Ja, also mir lagen tatsächlich aber auch Stratovarius und Camelot schon auf der Zunge und einige andere. Genau, aber ich dachte, das sind so ein paar Sachen, die aktuell sehr hoch im Kurs sind oder schon immer waren.
Alles klar, dann machen wir den Sack für heute zu. Oder wie sagt man in Berlin oder in Hamburg? Gibt es da eine vergleichbare Aussage zu? Irgendwas Lustiges, Lokales zum Sack zumachen?
Das klingt schon wieder so komisch. boah. Ich glaube nicht. Also den Sack zumachen ist eine Redewendung, die höre ich generell selten.
Echt? Okay.
Schon.
Vielleicht ist das hier im Pott, oder ich bin ja gar nicht im Pott, habe ich gelernt. Mörs ist ja der Niederrhein, ist ganz wichtig für alle Leute, die aus Mörs kommen. Aber vielleicht ist das hier einfach verbreitet.
Das habe ich auch schon mal gehört. Das ist so ein bisschen wie Spandau und Berlin.
Oh, oder Bochum oder und Wattenscheid. Und Deutschland, Deutschland und München, nee, nicht Deutschland und Bayern, ne? Ist ja auch sehr gefährlich.
Ja, so genau, ne? So kann man das sehen. ich denke, den Sack zu machen, trifft es ganz gut. Ja.
Wunderbar. Und dann machen wir ihn auch zu. Und die letzte Tradition gebietet, dass der Gast die Hörer des Podcasts verabschieden darf in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie den Podcast hören. Gerne mit weisen Worten oder auch wie auch immer mit einem Zitat. Ich weiß, Tristan hat damals gesagt, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Aus Monkey Island natürlich. Und insofern, die Bühne gehört jetzt dir. Lukas, vielen Dank, dass du hier warst und dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich wünsche euch auf jeden Fall mit allem, was da noch kommt, ganz viel Erfolg. Und alle, die diese Band noch nicht kennen, sollten ganz dringend mal reinhören, wenn sie sich von dem, was Lukas eben so schön ausgeführt hat, in irgendeiner Form angesprochen gefühlt haben, kann ich nur sagen. Und jetzt, the stage is yours. Was sind deine letzten Worte an die Hörer von Metal Markus Metal Podcast?
Ja, Markus, erstmal an dich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Ehre und eine Freude. Wir hatten hier einen wundervollen Sonntagmittag zusammen. Abschließende Worte. Gute Frage. Nehmt euch die Zeit und genießt mal die Musik. Ja, die Welt der Musik ist so schnelllebig geworden, dass die Kunst selbst keinen Wert mehr zu haben scheint. Nehmt euch mal die Zeit und erweist den Künstlern die Ehre und fuchst euch mal richtig rein, das, was sie so machen. Ich denke, das trifft's ganz gut.
Das klingt wirklich sehr schön. Vielen Dank, Lukas, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sehr, sehr gern. Mach's gut. Ciao, ciao. Gedanken ins Sprachzentrum. Wo waren wir gerade?
Piep, piep.
ich kann das super. Einfach mal so vergessen, wo ich eigentlich gerade war.
Ja, kenne ich. Kann ich auch gut. Wenn man sich dann selbst fragt, wie bin ich hier eigentlich gerade hingekommen, von wo bin ich eigentlich gekommen und was wollte ich im Ursprung eigentlich sagen?
Ja, Desmond der Mondbär. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. falls der ASDS-Profi noch was sagt. Genau, das ist der Preis. Jetzt muss ich nebenbei mal Spotify anschmeißen.
Macht nichts, können wir alles schneiden.
Da kommt es auf Alten.
Ist schon gut, wenn man seine eigenen. Das packen wir in die Outtakes, ne? Ist gut, wenn man seine eigenen Songs nicht erkennt.
Genau, The Price of Eternity ist der lyrische Name. Ah, alles klar, okay. Dann kehle ich hier mal halb verbrutzelt mit frisch gebrühtem Tee. Ein Backbirne aus Bad Harzburg. Kann ich sehr empfehlen.
Back, das fängt schon gut an hier.
Ja, back, die Backburner. Wer kennt's nicht?
Backburn. Ne, Purr, ne? Purr heißt Birne, ne?
Ja, Purr,
also Beer. Die Rückenbirne.
Ja,